Es war eine ungewöhnlich kalte Nacht für diese Jahreszeit. Ich war allein auf Patrouille, wie so oft in den letzten Monaten. Die Straßen waren leer, die Lichter der Stadt lagen hinter mir und nur die endlose Landstraße erstreckte sich vor mir. Es war die Art von Nacht, in der der Wind an den Fenstern des Streifenwagens heulte und der Nebel sich wie ein stiller Begleiter entlang der Straße legte. Der Funkverkehr war ruhig, fast zu ruhig für meinen Geschmack. Ich fuhr langsamer, meine Sinne waren geschärft und ein seltsames Unbehagen breitete sich in mir aus. Es war, als ob etwas in der Luft lag, etwas Dunkles, das ich nicht greifen konnte. Solche Nächte waren mir nicht neu, aber diesmal war es anders. Die Dunkelheit schien dichter und ich konnte den Gedanken nicht abschütteln, dass etwas nicht stimmte. Die Kälte kroch durch meine Knochen und ich ahnte nicht, dass dies erst der Anfang einer unheimlichen Begegnung war. Als ich die ländliche Straße weiterfuhr, flimmerte mein Funkgerät auf. Eine Meldung über einen Fahrzeugunfall in der Nähe. Keine Details, nur eine verschwommene Koordinate. Ich nahm die Meldung an und steuerte in die angegebene Richtung. Doch irgendetwas in mir sträubte sich dagegen. Es war ein Vorfall, wie jeder andere. Aber warum hatte ich dieses nagende Gefühl, dass mehr dahinter steckte? Das Funkgerät knackte erneut, diesmal lauter und klarer. Möglicher Unfall auf der alten Landstraße, Kilometer 17. Bitte überprüfen, sagte die Zentrale, doch die Stimme klang seltsam verzerrt, fast wie ein Echo. Es war, als ob jemand weit entfernt und gleichzeitig ganz nah sprach. Ein Schauer lief mir über den Rücken, aber ich ignorierte es und meldete mich. Kilometer 17 lag direkt auf meiner Route, etwa 10 Minuten entfernt. Die Straße war verlassen, kein anderes Fahrzeug in Sicht und der Nebel wurde dichter. Als ich näher kam, begannen die Scheinwerfer meines Wagens zu flackern. Etwas, das noch nie passiert war. Ich hielt am Straßenrand an, überprüfte das Funkgerät und die Lichter, aber alles schien in Ordnung. Das Funkgerät knackte erneut, aber diesmal war da nichts außer Stille. Ich fühlte mich beobachtet, doch außer mir war niemand da. Die Stille um mich herum war so erdrückend, dass ich kaum atmen konnte. Ich fuhr weiter und je näher ich dem angegebenen Ort kam, desto schwerer wurde das Gefühl in meiner Brust. Schließlich sah ich etwas im Nebel, ein Schatten am Straßenrand, der sich kaum bewegte. Mein Herzschlag beschleunigte sich und ich hielt erneut an. Ich griff nach meiner Taschenlampe und stieg aus dem Wagen. Der Nebel verschlang fast sofort alles um mich herum, doch ich konnte den Schatten sehen, der immer deutlicher wurde. Es sah aus wie ein Fahrzeug. Als ich näher trat, wurde mir klar, dass es tatsächlich ein Auto war. Oder zumindest das, was davon übrig war. Das Fahrzeug war völlig zerstört, als hätte es sich mehrmals überschlagen. Die Türen waren eingedrückt, die Fenster zersplittert und der Kofferraum war offen. Doch etwas stimmte nicht. Es gab keine Spuren, die zu dem Fahrzeug führten. Keine Bremsspuren. Nichts. Es stand einfach da, als wäre es aus dem Nichts erschienen. Ich sah mich um, aber weit und breit war niemand zu sehen. Ich ging um das Auto herum und leuchtete mit der Taschenlampe hinein. Keine Leichen, kein Blut, aber ein beißender Geruch nach verbranntem Gummi lag in der Luft. Ein Gefühl von Panik kroch in mir hoch. Wer auch immer in diesem Auto gewesen war, war jetzt weg. Und ich hatte keine Erklärung dafür, wie es hierher gekommen war. Ich wollte zurück zum Wagen, doch dann hörte ich es. Ein leises Flüstern, kaum hörbar. Doch in der stillen Nacht schien es direkt in meinem Ohr zu sein. Ich erstarrte. Das Flüstern war unverständlich, als ob mehrere Stimmen gleichzeitig sprachen. Ich drehte mich um, meine Taschenlampe suchte hektisch den Nebel ab, doch da war nichts. Mein Herz raste und ich fühlte, wie der kalte Schweiß meinen Rücken hinunterlief. Ich rief nach der Zentrale, doch das Funkgerät gab keinen Laut von sich. Es war, als hätte mich jemand von der Außenwelt abgeschnitten. In diesem Moment wusste ich, dass ich hier nicht allein war. Plötzlich knackte das Funkgerät wieder. Eine verzerrte Stimme, kaum verständlich, rief nach Hilfe. Hier spricht Hilfe! Es klang, als käme es aus einer großen Entfernung und doch war es unheimlich klar. Mein Magen drehte sich um und ich griff nach dem Funkgerät. »Zentrale, wiederholen Sie das letzte Notsignal«, forderte ich. Aber es kam keine Antwort. Nur das anhaltende Knistern und Flüstern, das durch die Stille schnitt. Die Stimme war weg, als wäre sie nie da gewesen. Ich stieg in mein Fahrzeug und versuchte erneut, Kontakt mit der Zentrale aufzunehmen. Aber alles, was ich hörte, war statisches Rauschen. Es war, als hätte jemand das gesamte Kommunikationssystem lahmgelegt. Während ich noch mit dem Funkgerät kämpfte, sah ich im Rückspiegel eine Bewegung. Zuerst dachte ich, es wäre nur der Nebel, der sich bewegte, aber dann erkannte ich eine Silhouette. Sie stand einfach da, regungslos, mitten auf der Straße. Ich griff nach meiner Taschenlampe und leuchtete in die Richtung der Gestalt, doch sie war verschwunden. Mein Herz schlug mir bis zum Hals und ich spürte, wie die Panik mich zu überwältigen drohte. Ich schloss die Augen, atmete tief ein und versuchte, meine Gedanken zu ordnen. Doch tief in mir wusste ich, dass ich etwas gesehen hatte. Etwas, das nicht dort sein sollte. Etwas, das mich beobachtete. Nachdem ich mich beruhigt hatte, beschloss ich, die Umgebung weiter zu untersuchen. Ich verließ den Streifenwagen erneut, diesmal mit einer Hand an meiner Waffe. Der Nebel war noch dichter geworden und ich konnte kaum 10 Meter weit sehen. Doch etwas auf dem Boden erregte meine Aufmerksamkeit. Reifenspuren, die plötzlich im Nichts endeten. Sie führten von der Straße in das hohe Gras, doch da war kein Fahrzeug. Nichts, was erklären konnte, warum die Spuren einfach aufhörten. Es war, als hätte das Auto einfach aufgehört zu existieren. Die Stille war jetzt drückender als je zuvor und das Gefühl, beobachtet zu werden, kehrte zurück. Ich konnte die Panik kaum unterdrücken, doch ich zwang mich, die Straße weiter abzusuchen. Ich folgte den Reifenspuren, doch sie führten nirgendwo hin. Es gab keine Anzeichen eines Unfalls, keine Glasscherben, keine Splitter, nichts, was auf ein tatsächliches Ereignis hinwies. Während ich weiter suchte, spürte ich plötzlich, wie die Temperatur um mich herum noch weiter sank. Es war, als ob die Luft selbst gefror. Ich drehte mich um und sah wieder die Silhouette, diesmal näher, kaum 15 Meter entfernt. Sie stand einfach da, inmitten des Nebels, regungslos. Mein Atem stockte und für einen Moment konnte ich mich nicht bewegen. Dann, ohne einen Laut, verschwand sie wieder. Gerade als ich zum Wagen zurückkehrte, tauchte aus dem Nebel eine Frau auf. Sie wirkte desorientiert, trug ein dünnes Kleid und schien barfuß zu sein. Ihre Haut war blass, fast durchsichtig und ihre Augen hatten einen leeren, fernen Blick. Sie sprach leise, fast flüsternd, als ob sie nicht sicher war, ob ich wirklich da war. »Haben Sie den Mann gesehen?«, fragte sie. Ihre Stimme zitterte und ich konnte spüren, dass sie Angst hatte. »Welchen Mann?«, fragte ich, während ich versuchte, sie zu beruhigen. Sie drehte sich langsam um, als ob sie jemanden hinter uns erwartete, doch da war niemand. »Er hat mich gerufen. Er sagte, ich solle hier warten«, murmelte sie und schaute in den Nebel. Ich fühlte, wie mein Herz schneller schlug. Wer auch immer sie war, sie hatte etwas gesehen, etwas, das ich nicht verstanden hatte. Ich fragte sie nach ihrem Namen, doch sie antwortete nicht. Stattdessen begann sie rückwärts zu gehen, in den Nebel hinein. Ich rief ihr nach, doch sie reagierte nicht. Innerhalb von Sekunden war sie verschwunden, als ob sie nie da gewesen wäre. Ich stand allein auf der Straße, umgeben von Nebel und Stille. Mein Funkgerät knackte erneut, aber diesmal kam nur das Rauschen. Ich stand da, allein auf der Straße und spürte, wie mein Magen sich zusammenzog. Die Frau war einfach verschwunden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Mein erster Instinkt war, zurück zum Streifenwagen zu rennen. Doch etwas in mir hielt mich zurück. Ich musste den Ort noch einmal absuchen. Vielleicht hatte ich etwas übersehen. Aber die Reifenspuren, die ich zuvor gefunden hatte, waren jetzt ebenfalls verschwunden. Es war, als ob der Nebel die gesamte Umgebung verschluckt hatte. Mit der Taschenlampe durchsuchte ich das Gras und die Straße, aber da war nichts, keine Anzeichen eines weiteren Menschen. Das Flüstern aus dem Funkgerät verstummte und eine unnatürliche Stille legte sich über die Szene. Meine Gedanken rasten. Wo war der Körper? Wo war die Frau? Jeder Schritt, den ich machte, ließ das Gefühl von Bedrohung wachsen. Es war, als ob die Dunkelheit selbst lebendig geworden war und ich war gefangen in ihrem Zentrum. Ich konnte den Gedanken nicht abschütteln, dass ich beobachtet wurde. Aber diesmal war es nicht nur eine vage Ahnung. Ich wusste, dass etwas mich beobachtete. Vielleicht die ganze Zeit über. Die Kälte kroch weiter in meine Knochen und ich spürte, wie mein Atem immer schwerer wurde. Was auch immer hier geschehen war, es war jenseits dessen, was ich verstehen konnte. Ich entschied mich, den Ort so schnell wie möglich zu verlassen. Zurück im Streifenwagen überprüfte ich das Funkgerät ein letztes Mal. Zuerst war da nur das bekannte Rauschen, aber dann knackte es wieder auf eine Weise, die mich erstarren ließ. Hier ist Wiederholen. Die gleiche verzerrte Stimme wie zuvor. Mein Herzschlag setzte einen Moment lang aus. Ich versuchte, die Frequenz zu ändern, aber es schien, als ob das Gerät auf diese eine verzerrte Übertragung fixiert war. »Bitte kommen Sie«, wiederholte die Stimme, aber der Rest der Nachricht war unverständlich. Es war derselbe verzweifelte Ruf nach Hilfe, aber diesmal war die Stimme näher, lauter, als käme sie direkt aus meinem Funkgerät. Panik stieg in mir auf. Ich versuchte, eine Antwort zu geben, aber es war, als ob meine Worte im Äther verloren gingen. Der Nebel draußen wurde dichter und die Welt um mich herum schien immer kleiner zu werden. Die wiederkehrenden Anrufe quälten meinen Verstand und ich wusste, dass ich diese Straße verlassen musste, bevor etwas Schlimmeres passierte. In meinem Kopf formte sich ein seltsamer Gedanke. Was, wenn die Stimme im Funkgerät gar nicht von hier war? Was, wenn sie aus einer anderen Zeit oder einem anderen Ort kam? Ich wusste, dass ich eine Grenze überschritten hatte. Eine Grenze zwischen dem, was real war, und dem, was nicht hätte sein dürfen. Der Nebel drückte gegen die Fenster und ich fühlte mich wie in einem Käfig gefangen, aus dem es kein Entkommen gab. Ich war gerade dabei, den Motor zu starten, als ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung sah. Mein Herz setzte aus. Eine Gestalt stand draußen, direkt vor dem Wagen, und starrte mich durch die Windschutzscheibe an. Es war dieselbe Silhouette wie zuvor, aber diesmal konnte ich mehr Details erkennen. Das Gesicht war bleich, fast leblos, und die Augen, diese Augen, waren schwarz, ohne einen Funken Leben. Für einen Moment war ich wie gelähmt. Die Dunkelheit um die Gestalt herum schien sich zu verdichten, als ob sie aus dem Nebel selbst herausgeformt wurde. Ich griff nach meiner Waffe, aber meine Hände zitterten so stark, dass ich sie kaum festhalten konnte. Das Gesicht bewegte sich nicht, aber ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass es mich direkt anstarrte, tief in meine Seele blickte. Ich wusste, dass ich handeln musste, aber mein Körper weigerte sich, auf meine Befehle zu hören. Schließlich, als ob die Zeit selbst langsamer wurde, hob die Gestalt eine Hand und zeigte in Richtung der Straße. Ich weiß nicht, was mich dazu trieb, aber ich folgte dem Fingerzeig. In der Ferne, kaum sichtbar durch den dichten Nebel, konnte ich das schwache Licht eines weiteren Fahrzeugs erkennen. Es war das erste Mal, dass ich Hoffnung verspürte. Ich fuhr vorsichtig in die Richtung, in die die Gestalt gezeigt hatte, aber das Licht verschwand wieder im Nebel. Mein Funkgerät knisterte erneut. Diesmal war es die Zentrale, die mich rief. »Wo sind Sie? Ihre Position ist nicht mehr zu erkennen.« Meine Finger zitterten, als ich den Hörer nahm und versuchte, meine Situation zu erklären. Doch die Worte kamen mir nur schwer über die Lippen und ich hörte mich selbst unsicher klingen. Zurück in der Zentrale erzählte ich meinen Kollegen von dem Vorfall. Doch anstatt mir zu glauben, wurde ich mit skeptischen Blicken begrüßt. Sie lachten, als wäre ich einem Streich aufgesessen, und ignorierten meine Ernsthaftigkeit. »Diese alte Landstraße? Du hast wohl zu viele Geistergeschichten gehört. Doch ich wusste, dass das, was ich gesehen hatte, real war. Etwas stimmte nicht mit dieser Straße, und ich war nicht der Erste, der das bemerkt hatte. In den Akten der letzten Jahre fand ich Berichte von anderen Polizisten, die ähnliche Erfahrungen gemacht hatten. Unvollständige Berichte, abgebrochene Einsätze und mysteriöse Vorfälle, die nie richtig aufgeklärt wurden. Die meisten dieser Berichte wurden als Fantasie abgetan und die betroffenen Beamten schwiegen darüber. Doch die Details, sie waren zu ähnlich. Eine Verbindung, die niemand zu sehen bereit war. Ich beschloss, die Straße ein letztes Mal zu patrouillieren, bevor ich den Fall endgültig aufgab. Es war tief in der Nacht und der Nebel hatte sich verzogen, doch das Gefühl von Bedrohung blieb. Die Stille war so dicht, dass ich jedes Geräusch meines Wagens als bedrohlich empfand. Die Straße, die ich so oft befahren hatte, fühlte sich jetzt fremd an. Es war, als ob sie sich verändert hatte, als ob sie zu einem Ort wurde, an den ich nicht mehr gehörte. Kilometer um Kilometer zog sich die Straße hin, doch es schien, als ob ich keinen Fortschritt machte. Mein Navigationssystem funktionierte nicht mehr und die Positionsanzeige auf meinem Funkgerät zeigte nur noch statisches Rauschen. Jedes Straßenschild, das ich passierte, kam mir seltsam vertraut vor, als hätte ich es schon einmal gesehen. Ich fühlte mich, als würde ich im Kreis fahren, gefangen in einer endlosen Schleife. Je weiter ich fuhr, desto stärker wurde das Gefühl, dass ich diese Straße nie verlassen würde. Ich wusste, dass ich aufhören musste, bevor es zu spät war. Doch etwas trieb mich weiter, tiefer in die Dunkelheit hinein. Vielleicht war es Neugierde, vielleicht war es die Angst, die Wahrheit nicht zu finden. Aber eines war sicher: Diese Straße führte nicht mehr zurück. Während ich weiterfuhr, hörte ich erneut das Funkgerät knistern. Diesmal war es jedoch keine verzerrte Stimme, sondern ein klarer Notruf, als ob er gerade erst gesendet wurde. Hier spricht Einheit 45, Fahrzeugpanne bei Kilometer 17. Bitte um Unterstützung. Mein Herz blieb fast stehen. Einheit 45, das war mein eigener Funkspruch, den ich vor Stunden gemacht hatte, als ich den Unfallort das erste Mal erreicht hatte. Ich überprüfte die Uhrzeit. Es war unmöglich. Der Notruf war identisch mit dem, den ich selbst gesendet hatte, doch er kam jetzt wieder durch. Hier Einheit 45, Empfang, wiederholte ich zögernd, aber es kam keine Antwort. Stattdessen hörte ich erneut das unheimliche Flüstern im Hintergrund, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Ich konnte nicht glauben, was geschah. War ich in eine Art Zeitschleife geraten? Während ich den Funkspruch erneut hörte, dämmerte mir die schreckliche Erkenntnis. Jemand oder etwas wiederholte meine eigenen Worte. Es war nicht ich, der um Hilfe rief. Es war etwas anderes. Etwas, das mich nachahmte, das sich über meine Präsenz lustig machte. Panik ergriff mich und ich trat das Gaspedal durch, in der Hoffnung, dieser albtraumhaften Situation zu entkommen. Doch ich wusste tief in mir, dass es keinen Ausweg gab. Zurück in der Zentrale entschied ich mich, die alten Berichte noch einmal zu überprüfen. Ich brauchte Antworten, musste verstehen, was auf dieser Straße geschah. Je tiefer ich in die Akten eintauchte, desto mehr wurde mir klar, dass diese Vorfälle keine Einzelfälle waren. Berichte über verschwundene Fahrzeuge, unerklärliche Unfälle und verzerrte Notrufe tauchten immer wieder auf. Doch aus irgendeinem Grund wurden diese Fälle nie weiter untersucht. Ein Name tauchte immer wieder auf. Ein Unfall, der sich vor vielen Jahren auf genau derselben Straße ereignet hatte. Ein Fahrzeug mit zwei Insassen war damals tödlich verunglückt und seitdem gab es Berichte über seltsame Sichtungen. Doch das Fahrzeug wurde nie gefunden und die Leichen der Insassen blieben verschwunden. Was mich besonders beunruhigte, war, dass die Beschreibung des Fahrzeugs exakt zu dem passte, was ich in jener Nacht gesehen hatte. Plötzlich ergab alles einen schrecklichen Sinn. Die verschwundenen Körper, die wiederkehrenden Funksprüche, alles führte zurück zu diesem einen Unfall. Es war, als ob die Straße selbst ein Teil des Unfalls geworden war, als ob sie die Geister der Vergangenheit nicht loslassen konnte. Ich wusste, dass ich mich der Wahrheit stellen musste, egal wie beängstigend sie war. Ich wusste, dass ich ein letztes Mal zurückkehren musste. Die Straße rief mich wie ein gequälter Geist, der nach Erlösung suchte. Die Dunkelheit war dichter als je zuvor und der Nebel hatte sich wieder über die Landschaft gelegt, als ob er die Realität selbst verzerren wollte. Mein Herz hämmerte in meiner Brust, doch ich wusste, dass es keinen anderen Weg gab. Ich musste den Unfallort erneut aufsuchen, um das Geheimnis dieser Straße endgültig zu lüften. Während ich die Straße entlang fuhr, überkam mich ein seltsames Gefühl der Déjà-vu. Jeder Baum, jeder Stein, jede Kurve kam mir unheimlich vertraut vor. Doch diesmal war es anders. Es gab keine Funksprüche, keine verzerrten Stimmen. Nur die Stille, die mich umhüllte. Als ich Kilometer 17 erreichte, hielt ich an. Das Fahrzeug, das ich zuvor gesehen hatte, war wieder da, genau an derselben Stelle, als ob es nie verschwunden wäre. Ich stieg aus und näherte mich vorsichtig dem Wrack. Die Luft war eisig und ich spürte, wie mich unsichtbare Augen beobachteten. Dann sah ich es. Im Rückspiegel des Fahrzeugs spiegelte sich mein eigenes Gesicht. Aber es war verzerrt, verdreht in einem Ausdruck des Entsetzens. Plötzlich hörte ich das Flüstern wieder. Doch diesmal war es klarer, deutlicher. Du kannst nicht entkommen. In diesem Moment wusste ich, dass ich dieser Straße niemals entkommen würde. Die Schatten, die mich all die Zeit beobachtet hatten, waren nicht nur eine Illusion. Sie waren real und sie waren gekommen, um mich zu holen. Das Flüstern umgab mich, wurde lauter, dringlicher, als ob die Dunkelheit selbst nach mir griff. Ich wollte weglaufen, doch meine Beine weigerten sich zu gehorchen. Es war, als ob die Straße mich festhielt, als ob sie mich niemals gehen lassen wollte. Die Gestalt, die ich zuvor gesehen hatte, erschien erneut, diesmal direkt vor mir. Sie kam näher, langsam, und ihre Augen waren tief schwarz, als ob sie die Dunkelheit selbst in sich trug. Ich spürte, wie die Kälte in meine Knochen drang und mein Atem wurde schwer. Es gab keinen Ausweg mehr. Ich war gefangen, ein weiterer Geist auf dieser verfluchten Straße. Ich hörte die Sirenen meiner Kollegen in der Ferne, doch sie würden mich nicht finden. Niemand würde mich je finden. Die Straße hatte mich genommen, wie sie es mit so vielen anderen getan hatte. Und während die Dunkelheit mich umschloss, wusste ich, dass ich für immer hier bleiben würde. Ein Schatten, der niemals verschwand. Es war eine Routinepatrouille, wie jede andere Nacht. Mein Kollege und ich waren auf dem Weg zurück zur Wache, als der Funkspruch kam. Ein Streifenwagen, Einheit 32, wurde als vermisst gemeldet. Es war nichts Ungewöhnliches, dass der Funk in diesen abgelegenen Gebieten zeitweise ausfiel, aber dass der Wagen seit Stunden keinen Kontakt mehr hatte, machte uns Sorgen. Wir bekamen den Auftrag, nach ihm zu suchen. Die Koordinaten führten uns in ein abgelegenes Waldgebiet, wo die Straßen schmal und die Bäume dicht waren. Es war eine Gegend, die wir selten patrouillierten, weil sie kaum bewohnt war. Aber heute Nacht war es anders. Als wir tiefer in den Wald fuhren, wurde die Dunkelheit undurchdringlicher und das Gefühl der Bedrohung wuchs. Es war, als ob die Bäume selbst uns beobachteten. Etwas stimmte nicht, und mein Instinkt sagte mir, dass dies keine gewöhnliche Suche sein würde. Nach etwa 20 Minuten Fahrt knackte unser Funkgerät auf. Es war der Funkspruch von Einheit 32, verzerrt und schwer zu verstehen. Hilfe! Fest! Nicht sicher! War alles, was wir hören konnten, bevor das Signal wieder abbrach. Wir versuchten, Kontakt herzustellen, aber die Verbindung war tot. Der dichte Wald schien das Signal zu verschlucken. Mein Kollege sah mich an, und wir beide wussten, dass wir vorsichtig sein mussten. Je weiter wir fuhren, desto dichter wurde der Nebel. Die Sichtweite betrug kaum 5 Meter, und der Wald schien lebendig zu werden. Die Gerausche um uns herum, das Rascheln der Blätter, das Knacken der Äste wurden lauter, als ob der Wald selbst uns warnen wollte, weiterzufahren. Doch wir konnten nicht umkehren. Wir hatten den Befehl, nach Einheit 32 zu suchen, und etwas in mir wollte unbedingt herausfinden, was geschehen war. Als wir die Stelle erreichten, an der Streifenwagen zuletzt gesichtet worden war, fanden wir nichts. Kein Fahrzeug, keine Spuren, als ob Einheit 32 nie existiert hätte. Doch das Funkgerät knackte erneut, und diesmal hörten wir deutlich eine Stimme. Wir sind hier. Aber das war unmöglich. Es war, als käme die Stimme aus dem Wald selbst. Wir stiegen aus dem Wagen und begannen, die Umgebung zu Fuß abzusuchen. Der Nebel war so dicht, dass man kaum die Hand vor Augen sehen konnte. Ich leuchtete mit meiner Taschenlampe den Weg vor uns aus, aber alles, was ich sah, waren Schatten, die sich im Nebel bewegten. Mein Kollege ging voraus und plötzlich blieb er stehen. »Siehst du das?«, fragte er und leuchtete auf den Boden. Vor uns waren Fußspuren, die direkt in den Wald führten. Sie waren frisch, als hätte jemand gerade erst hier entlang gelaufen. Doch das Seltsame war, dass sie abrupt aufhörten, mitten auf dem Weg. Kein Zeichen, dass die Person umgekehrt oder weitergegangen war. Es war, als hätte sie sich einfach in Luft aufgelöst. Mein Kollege und ich wechselten einen unruhigen Blick. »Das macht keinen Sinn«, murmelte er, »aber wir wussten beide, dass hier etwas sehr Unheimliches vor sich ging.« Wir folgten den Spuren weiter in den Wald hinein. Der Nebel wurde dichter und die Dunkelheit schien uns zu umhüllen. Die Geräusche des Waldes verstummten und eine seltsame Stille breitete sich aus. Plötzlich hörten wir wieder das Funkgerät. »Wir sind hier«, die gleiche verzerrte Stimme. »Aber wo?« Wir konnten niemanden sehen und die Fußspuren waren verschwunden. Es war, als ob der Wald selbst uns verhöhnte. Nach weiteren 10 Minuten Suche entdeckten wir schließlich etwas. Der Streifenwagen von Einheit 32 stand verlassen auf einem schmalen Pfad, der tiefer in den Wald führte. Die Türen waren offen, aber das Fahrzeug war leer. Keine Anzeichen eines Kampfes, keine Blutspuren, nichts. Es war, als wären die Insassen einfach verschwunden. Mein Kollege leuchtete mit seiner Taschenlampe hinein und suchte nach Hinweisen. Aber es war nichts Auffälliges zu finden. Das Funkgerät im Fahrzeug war tot. Kein Signal, keine Verbindung zur Zentrale. Ich überprüfte den Motor. Er war noch warm, als ob der Wagen erst vor kurzem verlassen worden wäre. Doch die Insassen waren nirgendwo zu finden. »Was zur Hölle ist hier passiert?«, fragte mein Kollege, aber ich hatte keine Antwort. Es fühlte sich an, als ob wir in eine Falle geraten waren. Eine Falle, die der Wald selbst aufgestellt hatte. Während wir das Fahrzeug untersuchten, hörten wir plötzlich Schritte hinter uns. Wir drehten uns um, doch da war niemand. Der Nebel war so dicht, dass wir kaum weiter als ein paar Meter sehen konnten. »Da ist jemand«, flüsterte mein Kollege, aber ich war mir nicht so sicher. Es fühlte sich nicht an, als wären wir allein. Aber was immer uns beobachtete, zeigte sich nicht. Wir beschlossen, tiefer in den Wald zu gehen, in der Hoffnung, die vermisste Einheit zu finden. Als wir tiefer in den Wald vordrangen, begannen wir es zu hören. Zuerst war es nur ein leises Rauschen, fast wie der Wind, der durch die Blätter wehte. Doch dann wurde es klarer. Es waren Stimmen, die leise flüsterten. Kaum hörbar, aber doch da. »Hilf uns«, hörte ich, und mein Herzschlag beschleunigte sich. Ich sah meinen Kollegen an und er hatte es auch gehört. »Was zur Hölle ist das?«, fragte er, aber ich konnte ihm keine Antwort geben. Die Stimmen kamen aus allen Richtungen, als ob der Wald selbst zu uns sprach. Es war unheimlich, und je weiter wir gingen, desto lauter wurden sie. Die Worte waren unverständlich, als ob mehrere Stimmen gleichzeitig sprachen, durcheinander und doch irgendwie zusammenhängend. Mein Kollege begann, nervös zu werden. »Wir sollten umkehren«, sagte er. Aber etwas in mir hielt mich davon ab. Es war, als ob der Wald uns hereinlockte, als ob wir etwas finden sollten, das nicht für uns bestimmt war. Plötzlich blieb mein Kollege stehen. »Da drüben«, rief er und zeigte auf etwas im Nebel. Eine Gestalt, kaum sichtbar, stand regungslos zwischen den Bäumen. Sie sah uns direkt an, doch bevor wir reagieren konnten, war sie verschwunden. Wir eilten in die Richtung, in der wir die Gestalt gesehen hatten, aber da war nichts. Nur der Nebel und die unheimlichen Stimmen, die jetzt lauter wurden. Mit jedem Schritt, den wir tiefer in den Wald gingen, nahm die Anspannung zu. Die Stimmen schienen uns zu umgeben, als ob sie uns in eine bestimmte Richtung lenken wollten. Mein Kollege begann nervös zu werden und ich konnte ihm das nicht verübeln. Dieser Wald war kein gewöhnlicher Ort. Plötzlich, ohne Vorwarnung, hörten wir einen lauten Schrei. Es war ein Schrei voller Panik und Schmerz, und er durchdrang die Stille der Nacht wie ein Messer. Wir eilten in die Richtung, aus der der Schrei kam, doch je weiter wir liefen, desto weiter schien er sich von uns zu entfernen. Es war, als ob der Wald selbst die Geräusche verzerrte, uns in die Irre führte. »Das kann nicht sein«, flüsterte mein Kollege, und ich konnte sehen, wie der Schweiß ihm über die Stirn lief. Doch wir konnten jetzt nicht aufhören. Irgendetwas oder irgendjemand brauchte unsere Hilfe. Als wir schließlich anhielten, um Luft zu holen, waren die Stimmen verstummt. Der Schrei war weg und es herrschte wieder eine unnatürliche Stille. Mein Kollege sah mich an. »Wir müssen hier raus«, sagte er, aber ich wusste, dass wir nicht gehen konnten. Nicht bevor wir herausgefunden hatten, was mit Einheit 32 passiert war. Doch tief in mir hatte ich das Gefühl, dass wir bald die Antwort finden würden und dass sie uns nicht gefallen würde. Gerade als wir umkehren wollten, um einen anderen Weg zu suchen, tauchte plötzlich eine Gestalt vor uns auf. Sie stand regungslos im Nebel, kaum mehr als ein Schatten zwischen den Bäumen. »Wer ist da?«, rief mein Kollege, doch es kam keine Antwort. Die Gestalt bewegte sich nicht, aber ich spürte, wie die Kälte von ihr ausging, als ob sie die Luft um sich herum einfrieren würde. Mein Herzschlag beschleunigte sich und ich griff unbewusst nach meiner Waffe. »Das ist unmöglich«, flüsterte mein Kollege, und ich wusste, was er meinte. Die Silhouette vor uns war nicht menschlich, zumindest nicht mehr. Sie schien sich zu verzerren, als ob der Nebel selbst sie formte. Doch dann, ohne Vorwarnung, drehte sie sich um und verschwand in der Dunkelheit des Waldes. Wir sahen uns an, beide zu erschrocken, um zu reagieren. Aber etwas in mir wusste, dass wir diesem Ding nicht folgen sollten. Ich spürte, wie die Panik in mir aufstieg. Diese Begegnung war nicht normal, sie war nicht natürlich. Was immer wir gesehen hatten, es war kein Mensch. Es war, als ob der Wald uns seine eigenen Geister zeigte. Schatten aus einer anderen Welt. Mein Kollege zitterte und ich konnte sehen, dass er es genauso empfand. »Lass uns hier verschwinden«, flüsterte er, aber wir waren bereits zu tief in den Wald vorgedrungen. Trotz unserer instinktiven Angst war uns klar, dass wir nicht einfach zurückkehren konnten, ohne zu verstehen, was mit Einheit 32 geschehen war. Doch je weiter wir in den Wald vordrangen, desto verwirrter wurden die Pfade. Jeder Baum sah gleich aus, jeder Felsen schien uns bereits begegnet zu sein. Es war, als ob der Wald selbst uns in die Irre führte, ein Labyrinth aus Nebel und Dunkelheit, das sich vor unseren Augen veränderte. Mein Kollege begann nervös auf die Karte zu schauen, doch sie ergab keinen Sinn mehr. »Das ist unmöglich«, murmelte er, während er sich verzweifelt umzusehen versuchte. Die Pfade, die wir genommen hatten, waren verschwunden, und alles, was vor uns lag, war dichter Nebel. Es war, als ob der Wald uns absichtlich isoliert hätte, als ob wir in eine andere Realität gezogen worden wären, aus der es kein Zurück gab. Ich spürte, wie die Verzweiflung in mir wuchs. Der Funkkontakt war immer noch tot und das GPS hatte schon vor Stunden aufgehört zu funktionieren. Wir waren völlig abgeschnitten von der Außenwelt. Mein Kollege schlug vor, zurück zum Streifenwagen zu gehen. Doch selbst der Weg dorthin war verschwunden. »Wir sind verloren«, sagte er leise, aber ich konnte es nicht akzeptieren. Irgendetwas hielt uns hier fest, etwas wollte, dass wir nicht gehen. Während wir weitersuchten, fiel uns etwas Seltsames auf. Immer wieder fanden wir Spuren im Schlamm, Fußspuren, die so frisch waren, als wäre jemand vor uns gelaufen. Doch sobald wir ihnen folgten, verschwanden sie plötzlich, als ob der Boden sie verschluckt hätte. Mein Kollege bückte sich und untersuchte sie genauer. »Diese Spuren, sie sind nicht menschlich«, sagte er schließlich und sah mich mit weit aufgerissenen Augen an. Ich sah genauer hin. Die Spuren sahen anfangs normal aus, doch bei näherer Betrachtung bemerkte ich, dass sie seltsam verzerrt waren. Die Zehen schienen länger als normal und die Ferse war zu tief in den Boden gedrückt. Es war, als ob diese Person oder dieses Ding viel schwerer war, als es sein sollte. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken und ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass uns etwas beobachtete. Die Spuren führten uns tiefer in den Wald. Und obwohl jede Faser meines Körpers schrie, dass wir umkehren sollten, gingen wir weiter. Was immer es war, das diese Spuren hinterlassen hatte, es wollte, dass wir ihm folgten. Das ist eine Falle, flüsterte mein Kollege, und ich wusste, dass er recht hatte. Aber es war zu spät. Wir waren schon zu tief drin. Und dann, plötzlich, verschwanden die Spuren, genauso abrupt, wie sie erschienen waren. Während wir uns gegenseitig nervös ansahen, hörten wir es erneut, das Flüstern. Diesmal war es deutlicher, klarer. Kommt näher, sagte eine Stimme, die aus der Dunkelheit zu kommen schien. Ich sah mich um, leuchtete mit meiner Taschenlampe in alle Richtungen. Doch da war nichts. Nur der Nebel und die endlose Reihe von Bäumen, die wie stumme Zeugen dastanden. Die Stimme wiederholte sich, lauter diesmal. Hier drüben, mein Kollege blieb stehen, seine Hände zitterten. Das kommt von da vorne, sagte er, und ich wusste, dass wir keine andere Wahl hatten, als zu folgen. Wir gingen weiter, die Taschenlampen vor uns, doch je weiter wir kamen, desto mehr schien die Dunkelheit uns zu umschließen. Die Stimme wurde lauter, als ob sie direkt in unserem Kopf sprach. Es war nicht menschlich, das war klar. Sie klang verzerrt, als käme sie von weit her, und doch war sie so nah. Als wir schließlich eine kleine Lichtung erreichten, verstummte die Stimme abrupt. Wir standen da, umgeben von nichts als Nebel und Bäumen. Mein Kollege sah mich an, und ich konnte die Angst in seinen Augen sehen. »Was zur Hölle ist das?«, fragte er. Doch ich hatte keine Antwort. Es war, als ob der Wald mit uns spielte, als ob er uns tiefer und tiefer hineinlocken wollte, bis es kein Entkommen mehr gab. Während wir weitergingen, wurde uns klar, dass etwas nicht stimmte. Die Zeit schien sich zu verzerren, als ob sie nicht mehr linear verlief. Meine Uhr zeigte an, dass wir schon seit Stunden unterwegs waren. Doch es fühlte sich an, als wäre keine Zeit vergangen. Mein Kollege überprüfte ebenfalls seine Uhr und sah mich verwirrt an. Es ist, als wären wir in einer Schleife, sagte er, und ich konnte ihm nur zustimmen. Der Wald schien sich um uns herum zu bewegen, als ob wir immer wieder dieselben Stellen passierten. Jeder Baum, jeder Stein sah gleich aus. Es war, als ob wir im Kreis liefen, gefangen in einem endlosen Labyrinth aus Nebel und Dunkelheit. Ich versuchte, mich zu orientieren, doch jeder Versuch war vergeblich. Die Realität, wie wir sie kannten, begann zu verschwimmen und ich spürte, wie Panik in mir aufstieg. Plötzlich hörten wir Schritte hinter uns. Zuerst dachten wir, es wäre nur der Wind, aber dann wurden sie lauter, näher. Da ist jemand, flüsterte mein Kollege, doch als wir uns umdrehten, war da niemand. Die Schritte verstummten, doch das Gefühl, dass uns etwas verfolgte, blieb. Es war, als ob der Wald uns langsam verschlang, Stück für Stück, bis wir nichts mehr waren als Geister in seiner endlosen Dunkelheit. Als wir weiter durch den Wald irrten, bemerkten wir plötzlich schwache Lichter in der Ferne. Sie schienen aus dem Nichts zu kommen, flackernd und schwach, wie Glühwürmchen, die durch den Nebel tanzten. »Was ist das?«, fragte mein Kollege nervös, und ich konnte ihm keine Antwort geben. Die Lichter bewegten sich unregelmäßig, als ob sie uns zu sich locken wollten. Trotz der Angst, die mich durchströmte, fühlte ich mich von ihnen angezogen. Wir folgten den Lichtern, und je näher wir ihnen kamen, desto stärker wurde das Gefühl, dass wir beobachtet wurden. Die Lichter flackerten im Nebel, verschwanden kurz und tauchten dann an einer anderen Stelle wieder auf. Es war unmöglich zu sagen, was sie waren, aber sie schienen uns in eine bestimmte Richtung zu führen, tiefer in den Wald hinein, wo die Dunkelheit am dichtesten war. Mein Kollege wollte umkehren, aber ich war bereits zu neugierig geworden. Wir müssen herausfinden, was das ist, sagte ich, doch tief in mir wusste ich, dass es ein Fehler war. Die Lichter führten uns tiefer in das Herz des Waldes, zu einem Ort, den niemand betreten sollte. Und als wir schließlich den Rand einer weiteren Lichtung erreichten, sahen wir es. Etwas, das nicht von dieser Welt war. Inmitten des Waldes, umgeben von dichten Bäumen und Nebel, stand eine alte, verfallene Hütte. Die Lichter, die uns geführt hatten, verschwanden sofort, als wir sie erreichten, als hätten sie ihre Aufgabe erfüllt. Die Hütte sah aus, als wäre sie seit Jahrzehnten verlassen. Die Fenster waren zerschlagen und das Holz war verwittert und schwarz von der Feuchtigkeit. Doch trotz ihres verfallenen Zustands fühlte es sich an, als ob jemand oder etwas darin lebte. »Das kann nicht real sein«, flüsterte mein Kollege, »aber ich wusste, dass es das war. Die Hütte stand da wie ein dunkler Schatten aus der Vergangenheit und obwohl alles in mir schrie, wegzulaufen, trat ich näher. Die Tür hing schief in ihren Angeln und als ich sie vorsichtig öffnete, knarrte das Holz unter meinen Händen. Ein kalter Hauch schlug mir entgegen und ich fühlte, wie mir der Atem stockte. Im Inneren der Hütte war es dunkel, doch ich konnte schemenhafte Umrisse erkennen, alte Möbel, die von der Zeit verwittert waren, und etwas, das wie ein Tisch in der Mitte des Raumes aussah. »Was zur Hölle ist das?«, fragte mein Kollege, und ich konnte spüren, wie die Angst in seiner Stimme zitterte. Wir betraten die Hütte, und mit jedem Schritt, den wir machten, fühlte es sich an, als ob die Dunkelheit uns tiefer in ihren Griff nahm. Drinnen war die Luft abgestanden, feucht und schwer. Die Dunkelheit schien uns zu verschlucken, und obwohl unsere Taschenlampen eingeschaltet waren, schienen sie das Licht kaum zu verbreiten. Auf dem Tisch in der Mitte des Raumes lag etwas, das aussah wie ein altes Funkgerät. Mein Kollege ging näher und untersuchte es. »Das ist das Funkgerät von Einheit 32«, sagte er, und seine Stimme zitterte vor Aufregung und Angst zugleich. Ich trat näher und sah, dass er recht hatte. Es war dasselbe Modell, das in unseren Streifenwagen verwendet wurde. Doch es war alt, als wäre es seit Jahrzehnten hier. »Das ergibt keinen Sinn«, flüsterte ich, während ich versuchte, die Situation zu begreifen. Wir waren auf der Suche nach einer Einheit, die erst vor wenigen Stunden verschwunden war. Doch dieses Funkgerät sah aus, als hätte es hier seit Ewigkeiten gelegen. Plötzlich knackte das Gerät auf und eine verzerrte Stimme drang aus den Lautsprechern. »Ihr hättet nicht kommen sollen«, sagte die Stimme und ich spürte, wie das Blut in meinen Adern gefror. Mein Kollege wich zurück, doch bevor wir reagieren konnten, erloschen unsere Taschenlampen gleichzeitig. Die Dunkelheit war nun vollständig und das Letzte, was ich hörte, war das Rauschen des Funkgeräts, bevor es verstummte. Die Dunkelheit war absolut. Kein Licht, keine Geräusche, nur die Stille, die uns wie ein schweres Tuch umgab. Ich spürte, wie mein Herz raste, und obwohl ich meine Augen weit aufriss, konnte ich nichts sehen. »Wo bist du?«, rief mein Kollege, aber seine Stimme klang weit entfernt, als ob wir in verschiedene Dimensionen gezogen worden wären. Ich versuchte, mich zu bewegen, aber meine Beine fühlten sich schwer an, als wären sie in den Boden verwurzelt. Und dann hörte ich es wieder, das Flüstern. Diesmal war es lauter, drängender, als ob die Stimmen direkt in meinen Kopf sprachen. »Bleib hier«, flüsterte eine der Stimmen, und ich spürte, wie die Dunkelheit mich umschloss. Für immer. Mein Atem wurde schwer, und ich fühlte, wie mir die Panik den Hals zuschnürte. Es war, als ob die Dunkelheit lebendig wäre, als ob sie mich in sich aufnehmen wollte. In diesem Moment wusste ich, dass wir nie hätten kommen dürfen. Dieser Wald war kein normaler Ort, und die Hütte war eine Falle für all jene, die zu neugierig waren, um den Warnungen zu folgen. Ich hörte die Schritte näher kommen, doch ich konnte mich nicht mehr bewegen. Das Letzte, was ich spürte, war der kalte Atem auf meiner Haut, bevor alles schwarz wurde. Und dann nur noch Stille. Es war kurz nach Mitternacht, als der Funkspruch kam. Ein seltsamer Anruf aus einem kleinen Dorf, das offiziell nicht mehr existierte. Vor vielen Jahren war das Dorf aufgrund eines Staudammprojekts evakuiert worden und es gab keine Aufzeichnungen, dass dort noch Menschen lebten. Der Anrufer, dessen Stimme kaum verständlich war, behauptete, dass Orne etwas Schreckliches geschehen sei und dass wir sofort kommen müssten. Zuerst dachte ich, es handelte sich um einen schlechten Scherz. Doch die Stimme am anderen Ende des Funkgeräts war so verzweifelt, so durchdrungen von Angst, dass ich nicht anders konnte, als den Vorfall zu melden. Meine Kollegen in der Zentrale schienen verwirrt. Niemand sollte sich in diesem verlassenen Dorf aufhalten. Dennoch wurde mir der Auftrag erteilt, nachzusehen, was los war. Ich war skeptisch, aber mein Instinkt sagte mir, dass ich den Anruf ernst nehmen sollte. Als ich mich auf den Weg machte, war die Straße zum Dorf dunkel und verlassen. Der Nebel hing schwer in der Luft und das einzige Geräusch war das leise Summen des Motors meines Wagens. Je näher ich dem Dorf kam, desto stärker wurde das Gefühl, dass ich beobachtet wurde. Die Bäume, die sich links und rechts der Straße erhoben, schienen ihre Äste bedrohlich zu mir zu strecken, als ob sie mich aufhalten wollten. Als ich die verlassene Ortschaft erreichte, fiel mir sofort auf, dass etwas nicht stimmte. Die alten Gebäude, die seit Jahren verlassen sein sollten, standen noch immer da, doch sie wirkten nicht so verwittert, wie ich es erwartet hatte. Die Straßen waren von dichtem Unkraut überwuchert und die Fenster der Häuser waren mit Brettern vernagelt, doch es gab Spuren, frische Spuren, im Schlamm. Jemand war hier. Ich parkte den Wagen am Rande des Dorfes und machte mich zu Fuß auf, die Umgebung zu erkunden. Meine Taschenlampe schnitt durch den Nebel und ich konnte die verfallenen Gebäude kaum ausmachen. Das Gefühl der Beklemmung wuchs mit jedem Schritt, den ich tat. Es war, als ob das Dorf selbst gegen meine Anwesenheit protestierte. Alles war unnatürlich still, bis auf das leise Rascheln der Blätter im Wind. Plötzlich hörte ich etwas, ein leises Wimmern, kaum mehr als ein Flüstern, das durch die Stille schnitt. Ich blieb stehen und lauschte. Es kam aus einem der Häuser, ein kleiner, unscheinbarer Bau am Ende der Straße. Das Wimmern klang wie das Weinen eines Kindes. Und ohne nachzudenken, ging ich in die Richtung. Doch als ich näher kam, verstummte das Geräusch abrupt. Ich stand jetzt direkt vor dem Haus und mein Herz schlug schneller. Das Haus war kleiner als die anderen und es sah so aus, als hätte es seit Jahren niemand mehr betreten. Die Fenster waren mit dicken Brettern vernagelt und die Tür hing schief in den Angeln. Ich zögerte kurz, bevor ich die Tür vorsichtig aufstieß. Das Innere des Hauses war dunkel und kalt und der Geruch von Moder und Verfall schlug mir entgegen. Meine Taschenlampe erhellte den schmalen Flur, doch da war nichts zu sehen. Ich trat weiter ein, meine Hand an meiner Waffe, bereit für alles, was auf mich zukommen könnte. Doch das Haus war leer. Kein Zeichen von Leben, keine Anzeichen, dass hier kürzlich jemand gewesen war. Das Weinen, das ich draußen gehört hatte, war verschwunden. Ich versuchte, mich zu beruhigen, doch etwas stimmte nicht. Die Stille war so drückend, dass ich meinen eigenen Atem lauter hörte als je zuvor. Ich durchsuchte jeden Raum des Hauses, aber da war nichts. Alles war verlassen, wie man es in einem alten, verfallenen Haus erwarten würde. Doch als ich in den letzten Raum kam, sah ich es. An der Wand, in großen, verworrenen Lettern, war eine Nachricht gekritzelt. Sie beobachten dich. Mein Blut gefror und ich fühlte, wie ein kalter Schauer über meinen Rücken lief. Wer auch immer diese Worte hinterlassen hatte, er war sich sicher, dass er beobachtet wurde. Und jetzt war ich es, der das Gefühl nicht mehr los wurde. Als ich das Haus verließ, spürte ich, wie die Dunkelheit sich dichter um mich legte. Ich rief über Funk nach Verstärkung, doch das Gerät gab nur statisches Rauschen von sich. Kein Signal. Keine Antwort. Ich war allein. Das Dorf wirkte plötzlich lebendiger, als ob es mit jedem Atemzug, den ich nahm, wacher wurde. Die Häuser, die zuvor tot und verlassen schienen, wirkten jetzt wie stumme Zeugen, die mich beobachteten. Während ich durch die Straßen ging, versuchte ich, mich an die Berichte über dieses Dorf zu erinnern. Es war vor vielen Jahren aufgegeben worden, nachdem der Staudamm das Gebiet überschwemmt hatte. Doch es gab Gerüchte. Gerüchte über seltsame Vorkommnisse vor der Evakuierung. Menschen verschwanden, Stimmen wurden in der Nacht gehört und das Dorf wurde bald als verflucht angesehen. Niemand sprach mehr darüber, als ob die Bewohner selbst die Erinnerung daran auslöschen wollten. Ich wusste, dass ich tiefer graben musste, um die Wahrheit herauszufinden. Aber je mehr ich darüber nachdachte, desto klarer wurde mir, dass die Vergangenheit des Dorfes nicht begraben war. Sie lebte weiter, in den Schatten, in den Flüsterstimmen, die jetzt überall um mich herum zu hören waren. Es war, als ob das Dorf selbst mich warnen wollte, dass ich zu weit gegangen war. Ich stand mitten auf der verlassenen Hauptstraße, umgeben von Nebel und Dunkelheit, als ich es wieder hörte. Zuerst war es nur ein leises Murmeln, kaum mehr als ein Hauch, der durch die Nacht wehte. Doch dann wurde es lauter, deutlicher. Stimmen, die durcheinander sprachen, unverständlich, aber dennoch unheimlich präsent. Sie kamen von allen Seiten, schienen durch den Nebel zu wandern, um mich zu umkreisen. »Warum bist du hier?« flüsterte eine der Stimmen, und ich spürte, wie mein Herz schneller schlug. Ich drehte mich um, doch da war niemand. Nur der Nebel, der sich dicht um mich legte. »Du solltest nicht hier sein«, flüsterte eine andere Stimme, diesmal näher. Es war, als ob die Luft selbst sprach, als ob die Dunkelheit ihre eigenen Worte formte. Ich konnte sie nicht sehen, aber ich fühlte ihre Präsenz überall um mich herum. Meine Hände zitterten und ich versuchte erneut, den Funk zu benutzen. Nichts. Das Rauschen war jetzt so laut, dass es meine eigenen Gedanken übertönte. Ich musste hier raus. Doch egal, in welche Richtung ich ging, die Stimmen folgten mir, flüsterten meinen Norsweinen Namen, sprachen von Dingen, die ich nicht verstehen konnte. Es war, als ob die Vergangenheit dieses Ortes lebendig geworden war und mich in ihre Umklammerung zog. Plötzlich, aus dem Nichts, verstummten die Stimmen. Für einen Moment war alles still. Zu still. Und dann hörte ich es. Ein Lachen. Es war nicht das Lachen eines Menschen, sondern etwas Unnatürliches, Verzerrtes. Es schien aus dem Nebel selbst zu kommen, hallte durch die Straßen und ließ das Blut in meinen Adern gefrieren. Es war, als ob der Ort mich verhöhnte, als ob er wusste, dass ich gefangen war. Ich zog meine Waffe und leuchtete mit der Taschenlampe in alle Richtungen, aber da war nichts. Das Lachen wurde lauter, als ob es näher kam, doch ich konnte niemanden sehen. Mein Atem ging jetzt stoßweise und ich spürte, wie die Panik in mir aufstieg. Was auch immer hier war, es spielte mit mir. Es wollte, dass ich Angst hatte, dass ich die Kontrolle verlor. Und es funktionierte. Ich begann schneller zu gehen, fast zu rennen, doch das Lachen verfolgte mich, immer lauter, immer näher. Es war, als ob der Nebel selbst mich verschlingen wollte, mich in den Wahnsinn treiben wollte. Ich schrie in die Dunkelheit, doch keine Antwort kam. Nur das Lachen, das jetzt direkt hinter mir zu sein schien. Ich musste hier raus, sofort. Während ich durch das Dorf rannte, stellte ich fest, dass die Straßen sich verändert hatten. Jeder Weg, den ich kannte, war verschwunden. Die Häuser wirkten jetzt größer, bedrückender, als ob sie sich über mich beugten. Die alten Straßen waren zu schmalen, gewundenen Pfaden geworden, die in nichts führten. Es war, als ob das Dorf selbst lebendig geworden war, als ob es seine Struktur veränderte, um mich gefangen zu halten. Ich versuchte, mich zu orientieren, doch alles sah gleich aus. Die Straßenschilder, die ich zuvor gesehen hatte, waren verschwunden und jeder Versuch, zurück zum Streifenwagen zu gehen, endete im Nichts. Es war, als ob die Realität selbst verzerrt wurde, als ob das Dorf sich gegen mich verschworen hatte. Ich hörte wieder das Flüstern, die Stimmen, die jetzt lauter und drängender wurden. Sie wollten, dass ich bleibe. Meine Taschenlampe begann zu flackern und ich spürte, wie die Dunkelheit immer näher kam. Der Nebel war jetzt so dicht, dass ich kaum noch die Hand vor Augen sehen konnte. Die Straßen, die einst klar und deutlich waren, waren nun nichts weiter als Schatten in der Dunkelheit. Ich wusste nicht mehr, wo ich war, und das Gefühl, verloren zu sein, ergriff mich mit voller Wucht. Während ich weiter durch die sich verändernden Straßen irrte, fiel mir etwas Unheimliches auf. Überall um mich herum begannen sich die Schatten zu bewegen. Zuerst dachte ich, es wären nur die Lichter meiner Taschenlampe, die durch den Nebel flimmerten. Doch dann erkannte ich es. Die Schatten bewegten sich unabhängig von mir, als ob sie ein Eigenleben führten. Sie krochen über die Wände der Gebäude, formten Gestalten, die sich langsam auf mich zubewegten. »Was zur Hölle?« murmelte ich, als ich versuchte, den Taschenlampenstrahl auf die Schatten zu richten. Doch jedes Mal, wenn ich das Licht auf sie warf, verschwanden sie, nur um an einer anderen Stelle wieder aufzutauchen. Mein Herzschlag beschleunigte sich und ich wusste, dass dies nicht normal war. Die Schatten schienen mich zu verfolgen, mich zu umzingeln, als ob sie Teil eines Spiels waren, das ich nicht verstand. Die Kälte kroch mir die Wirbelsäule hinauf und ich spürte, wie die Panik mich übermannte. Jeder Schritt, den ich machte, wurde von den Schatten nachgeahmt, doch ihre Bewegungen waren unnatürlich, verzerrt. Es war, als ob der Nebel selbst lebendig geworden war und mich in ein Netz aus Angst und Wahnsinn verwickelte. Ich konnte die Realität nicht mehr von der Illusion unterscheiden und ich wusste, dass ich bald die Kontrolle verlieren würde. Gerade als ich glaubte, dem Wahnsinn zu verfallen, hörte ich es. Einen Schrei. Es war der gleiche Schrei, der mich hierher geführt hatte. Derselbe, den ich in dem mysteriösen Anruf gehört hatte. Doch diesmal war er näher, deutlicher. Er kam von einem der alten Gebäude, einem verfallenen Haus am Rand des Dorfes, das aussah, als hätte es seit Jahren niemand mehr betreten. Ich wusste, dass ich dorthin musste. Obwohl alles in mir schrie, wegzulaufen, führte mich etwas zu diesem Haus. Der Schrei wiederholte sich, ein durchdringender, verzweifelter Ruf nach Hilfe. Ich näherte mich dem Haus und meine Taschenlampe flackerte unaufhörlich, als ob sie mich warnen wollte, nicht weiterzugehen. Doch ich ignorierte die Warnung. Etwas in mir wollte die Wahrheit herausfinden, auch wenn es mich meinen Verstand kosten würde. Das Haus war noch baufälliger als die anderen, seine Wände von Rissen durchzogen und das Dach hing schief. Ich trat vorsichtig ein und fand mich in einem Raum wieder, der vor Moder und Verfall stank. Doch in der Mitte des Raumes lag etwas. Ein altes Funkgerät, genauso wie das, das ich in meinem Wagen benutzte. Es knackte leise und dann hörte ich es wieder. Meinen eigenen Funkspruch, wiederholt in einer Endlosschleife. »Bitte komm! Einheit 47, bitte komm!« Ich starrte das alte Funkgerät an, unfähig zu begreifen, was ich da hörte. Es war mein eigener Funkspruch, der in einer verzerrten, endlosen Schleife aus dem Gerät kam. Einheit 47, bitte komm, wieder und wieder. Mein Herz pochte heftig und ich konnte den Gedanken nicht abschütteln, dass etwas mit der Zeit oder der Realität hier nicht stimmte. Wie konnte mein eigener Ruf hier abgespielt werden, in diesem verfallenen Haus, das seit Jahren leer sein sollte? Ich griff nach dem Funkgerät, aber in dem Moment, in dem ich es berührte, verstummte es. Die Stille, die folgte, war bedrückend, fast erdrückend. Es war, als hätte ich eine unsichtbare Grenze überschritten und ich spürte, dass ich jetzt in etwas verwickelt war, aus dem ich nicht mehr entkommen konnte. Die Wände des Raumes schienen näher zu rücken, als ob sie mich in die Enge trieben. Plötzlich hörte ich Schritte hinter mir. Langsam, bedächtig, als ob jemand oder etwas sich mir näherte. Mein Puls raste und ich drehte mich schnell um, die Waffe in der Hand. Aber da war niemand. Nur der leere Raum und der modrige Geruch des Verfalls. Die Schritte verstummten, doch die Panik in mir wuchs weiter. Ich wusste, dass ich hier nicht alleine war. Etwas beobachtete mich und es spielte mit mir. Gerade als ich mich entschied, das Haus zu verlassen, fiel mein Blick auf einen alten Schrank in der Ecke des Raumes. Er war halb offen und darin lag ein Stapel vergilbter Papiere und Fotos. Obwohl mein Instinkt mir sagte, ich sollte sie nicht anfassen, fühlte ich mich unwiderstehlich angezogen. Ich griff nach den Fotos und betrachtete sie unter dem flackernden Licht meiner Taschenlampe. Was ich sah, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Die Fotos zeigten das Dorf, so wie es vor vielen Jahren ausgesehen haben musste. Doch auf jedem Bild war etwas Unheimliches zu sehen. Menschen, die auf den Straßen standen, mit blassen Gesichtern und leeren Augen. Sie wirkten nicht lebendig, sondern wie Schatten ihrer selbst, gefangen in der Zeit. Und auf einem der Fotos, das am zentralen Platz des Dorfes aufgenommen wurde, erkannte ich etwas Vertrautes. mein Streifenwagen, der in der Mitte der Straße stand, genau so, wie ich ihn geparkt hatte. Ich spürte, wie mir der Atem stockte. Wie konnte das sein? Diese Fotos waren alt, vergilbt und zerknittert, und doch zeigte eines davon meinen Wagen, als ob es in der Gegenwart aufgenommen worden wäre. Plötzlich fiel mir auf, dass auf einem der Bilder eine Gestalt hinter dem Wagen stand, und sie sah aus wie ich. Meine Hände begannen nun zu zittern und ich ließ die Fotos fallen. Das war kein Zufall. Irgendetwas oder irgendjemand spielte ein böses Spiel mit mir. Ich konnte nicht länger im Haus bleiben. Die Luft darin wurde schwer und eisig, als ob die Temperatur plötzlich gefallen wäre. Ich drehte mich um und stürmte zur Tür, aber als ich sie erreichte, blieb ich wie versteinert stehen. Ein eisiger Wind blies durch den Raum und es fühlte sich an, als ob die Kälte direkt in meine Knochen drang. Es war nicht die Kälte des Wetters. Es war, als ob die Umgebung selbst mich einfrieren wollte, mich festhalten wollte. Der Atem formte kleine Wolken vor meinem Gesicht und ich hörte wieder die Schritte, diesmal lauter, entschlossener. Sie kamen näher, doch ich konnte nichts sehen. Die Taschenlampe flackerte und ich spürte, wie die Panik in mir aufstieg. Es war, als ob der Raum um mich herum lebendig geworden war, als ob das Haus selbst mich nicht gehen lassen wollte. Die Schritte hielten direkt hinter mir an und ich drehte mich langsam um. Da war niemand. Nur das leere Zimmer. Doch die Kälte blieb und das Gefühl, dass ich beobachtet wurde, war unerträglich. »Du solltest nicht hier sein«, flüsterte eine Stimme, so leise, dass ich fast dachte, es sei nur in meinem Kopf. Ich hatte keine Wahl. Ich rannte aus dem Haus, stolperte fast über die Schwelle und hinaus in die Dunkelheit des verlassenen Dorfes. Doch die Kälte folgte mir, wie ein Schatten, der mich nicht loslassen wollte. Als ich nach draußen trat, merkte ich sofort, dass etwas nicht stimmte. Die Straßen, die vorher noch klar erkennbar waren, waren verschwunden. Alles um mich herum war in tiefen Nebel gehüllt, dichter als zuvor, und jede Orientierung war verloren. Ich wusste, dass ich in die Richtung meines Streifenwagens zurückkehren musste, doch jede Straße, die ich nahm, führte ins Nichts. Es war, als ob das Dorf seine Struktur verändert hatte, mich absichtlich in die Irre führte. Ich versuchte, mich an den Markierungen zu orientieren, die ich zuvor gesehen hatte, doch nichts passte mehr zusammen. Jeder Weg, jede Gasse schien mich tiefer in den Nebel zu ziehen. Das Gefühl der Desorientierung wuchs mit jedem Schritt und ich spürte, wie die Panik sich in mir ausbreitete. Die Kälte war immer noch da. Sie drang durch meine Kleidung und schnitt in meine Haut, als ob sie ein Teil des Nebels selbst wäre. Die Dunkelheit schien sich verdichten und ich hörte erneut die Stimmen, die mich von allen Seiten umgaben. »Du kannst nicht entkommen«, flüsterte eine Stimme und eine andere fügte hinzu. »Du gehörst jetzt uns.« Ich begann schneller zu gehen, dann zu rennen, doch der Nebel ließ mich nicht los. Ich stolperte über Steine und fiel auf den Boden, aber ich musste weitermachen. Mein Atem ging stoßweise, mein Herz raste und in mir wusste ich, dass ich in dieser Nacht das Dorf nicht mehr verlassen würde. Gerade als ich dachte, dass es keinen Ausweg mehr gab, tauchten sie auf. Die Schatten, die ich zuvor nur flüchtig gesehen hatte, wurden jetzt deutlicher. Sie formten sich aus dem Nebel, Gestalten ohne klare Konturen. Doch sie bewegten sich zielgerichtet auf mich zu. Ihre Umrisse waren dunkel und verschwommen, als ob sie direkt aus der Dunkelheit selbst geboren wären. Ich konnte ihre Gesichter nicht sehen, aber ich wusste, dass sie mich beobachteten. Ich zog meine Waffe, doch es fühlte sich sinnlos an. Was immer diese Gestalten waren, sie waren nicht von dieser Welt. Sie kamen näher, langsam, als ob sie sich Zeit ließen, mich in die Enge zu treiben. Jeder Schritt, den sie machten, ließ die Luft um mich herum kälter werden und mein Atem wurde schwerer. Es war, als ob die Dunkelheit selbst lebendig geworden war, als ob sie mich verschlingen wollte. »Lass es enden«, flüsterte eine der Gestalten. Ihre Stimme war kaum mehr als ein Hauch. Ich konnte nicht mehr denken, konnte nicht mehr klar sehen. Alles um mich herum war nur noch Nebel, Dunkelheit und die bedrohliche Nähe der Schatten. Ich spürte, wie meine Kräfte nachließen und ich wusste, dass ich nicht mehr lange durchhalten würde. Die Schatten kamen immer näher, bis ich schließlich ihren kalten Atem auf meiner Haut spürte. Mit den letzten Kräften, die ich noch hatte, sprang ich auf und rannte. Ich wusste nicht mehr, wohin, aber ich musste weg von den Schatten, weg von diesem verfluchten Dorf. Meine Schritte hallten in der unheimlichen Stille wider und die Dunkelheit schien mich verschlingen zu wollen. Der Nebel war so dicht, dass ich kaum noch sehen konnte, doch ich rannte weiter. Mein Herz hämmerte in meiner Brust, während ich versuchte, der drohenden Finsternis zu entkommen. Die Schatten folgten mir. Ich konnte ihre Präsenz spüren. Sie kamen näher, bewegten sich lautlos durch den Nebel. Mein Atem ging stoßweise und meine Beine brannten vor Erschöpfung, doch ich konnte nicht aufhören. Plötzlich, wie durch ein Wunder, sah ich ihn. Meinen Streifenwagen. Er stand direkt vor mir, genau dort, wo ich ihn zurückgelassen hatte. Ich rannte darauf zu, warf mich in den Wagen und drehte den Schlüssel. Der Motor sprang an und ohne einen Blick zurückzuwerfen, fuhr ich los. Die Scheinwerfer schnitten durch den Nebel, doch in meinem Rückspiegel konnte ich noch immer die Schatten sehen, die mich verfolgten. Sie kamen jedoch nicht näher und langsam verschwanden sie im Nebel, als ob sie nur in der Dunkelheit existieren konnten. Doch das Gefühl der Kälte und der Angst blieb. Selbst als ich das Dorf weit hinter mir ließ, wusste ich, dass ich niemals wirklich entkommen war. Es war ein Routineauftrag, oder zumindest schien es so. Wir sollten einen Gefangenen in eine abgelegene Hochsicherheitsanstalt überstellen, tief in den Bergen, fernab von jeglicher Zivilisation. Der Mann, den wir transportierten, war kein gewöhnlicher Krimineller. Seine Akte war dünn und es gab kaum Hinweise auf seine Vergangenheit. Doch die Grausamkeit seiner Taten war unbestreitbar. Mehrere Morde, alle brutal und ohne ersichtliches Motiv. Seine Augen waren leer, als wir ihn abholten. Kein einziges Wort verließ seine Lippen. Es war, als wäre er nicht wirklich bei uns, sondern gefangen in einer Welt, die nur er sehen konnte. Schon während der Fahrt fühlte ich eine seltsame Anspannung im Wagen. Die Luft war dick, das Schweigen unheimlich. Mein Kollege und ich tauschten nervöse Blicke, doch wir sprachen nicht darüber. Wir wollten es einfach hinter uns bringen. Als wir uns der abgelegenen Anstalt näherten, fiel mir auf, wie isoliert der Ort war. Weit entfernt von jeder Stadt, versteckt zwischen dunklen Wäldern und steilen Bergen. Es schien der perfekte Ort zu sein, um jemanden wie ihn zu verstecken. Jemanden, der nie wieder gesehen werden sollte. Die Anstalt selbst war alt und heruntergekommen. Schon bei unserer Ankunft fiel mir die unheimliche Stille auf. Keine Vögel, kein Wind, nichts außer dem schwachen Summen der elektrischen Drähte, die das Gelände umzäunten. Es war, als ob die Welt diesen Ort vergessen hatte. Und vielleicht war das genau der Plan. Der Direktor empfing uns mit einem kurzen, emotionslosen Nicken. "Sie werden ihn hier behalten", sagte er. "Für immer." Der Innenhof war leer. Die wenigen Insassen, die wir sahen, starrten uns mit toten Augen an. Keine Schreie, keine Rufe, nur eine erdrückende Stille. Die Zellen waren klein, feucht und in einem erbärmlichen Zustand. Mein Kollege schüttelte unmerklich den Kopf, während wir den Gefangenen durch die engen Flure eskortierten. "Was für ein Höllenloch", murmelte er. Wir übergaben den Gefangenen den Wachen und begannen, die Papiere auszufüllen. Alles schien reibungslos zu laufen, doch ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass uns etwas beobachtete. Die Luft war schwer, fast erstickend. Es war, als ob die Anstalt selbst ein lebendiger Organismus war, der darauf wartete, uns zu verschlingen. Als wir uns auf den Rückweg machten, passierte es. Zuerst war es nur ein leises Knacken, als würde jemand auf alten Holzdielen gehen. Mein Kollege hielt inne und lauschte. "Hast du das gehört?" Ich nickte, denn das Geräusch wiederholte sich. Es kam von einer der Zellen weiter unten im Flur. Doch laut den Papieren war diese Zelle leer. Wir zogen unsere Taschenlampen und leuchteten den dunklen Gang hinunter. Das Geräusch wurde lauter, rhythmischer. Es klang wie ein leises Klopfen, als ob jemand verzweifelt an die Tür pochte. Wir näherten uns vorsichtig, jeder Schritt von uns beiden schwer und zögerlich. »Da ist niemand drin«, flüsterte mein Kollege, als wir schließlich vor der Zelle standen. Doch das Klopfen hörte nicht auf. Es wurde lauter, ungeduldiger. Ich drückte die Tür auf, aber da war nichts. Nur eine leere Zelle, kalt und feucht. Doch das Klopfen hallte weiter, diesmal hinter uns. Wir drehten uns schnell um, aber der Flur war leer. Das Licht begann zu flackern, als ob die Elektrizität plötzlich gestört wäre. Das Flackern war unregelmäßig, als würde das Gebäude mit uns spielen. Mein Kollege fluchte leise und ich konnte die Angst in seiner Stimme hören. »Lass uns hier raus«, sagte er. Aber irgendetwas hielt uns fest. Es war, als ob eine unsichtbare Macht uns zwang, tiefer in die Anstalt zu gehen. Das Licht flackerte erneut und für einen kurzen Moment dachte ich, eine Gestalt am Ende des Flurs zu sehen. Doch als das Licht wieder aufleuchtete, war da nichts. Nur der kalte Betonboden und die endlosen Türen zu den Zellen. »Hast du das gesehen?«, fragte ich, aber mein Kollege schüttelte den Kopf. Er wirkte abgelenkt, als ob etwas anderes seine Aufmerksamkeit gefesselt hätte. Wir gingen weiter und das Licht flackerte immer wieder. Jedes Mal, wenn es dunkel wurde, hatte ich das Gefühl, dass sich etwas in der Anstalt bewegte. Etwas, das wir nicht sehen sollten. Schließlich erreichten wir eine weitere Zelle, deren Tür halb geöffnet war. Laut dem Plan sollte auch diese Zelle leer sein, aber ich spürte eine seltsame Anziehungskraft, die mich dazu brachte, einen Blick hineinzuwerfen. Mein Kollege blieb zurück, seine Hände zitterten leicht, als er seine Taschenlampe fest umklammerte. Ich öffnete die Tür vorsichtig und leuchtete in die Zelle. Im schwachen Lichtschein konnte ich eine alte Matratze und eine zerschlissene Decke erkennen. Doch dann sah ich etwas, das mich innehalten ließ. In der hintersten Ecke der Zelle war etwas in die Wand geritzt. Worte, schwer zu entziffern, aber eindeutig. Er ist immer hier. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Wer auch immer hier gesessen hatte, war überzeugt, dass etwas oder jemand in der Anstalt lauerte. Ich trat einen Schritt zurück, als ich plötzlich ein kaltes Prickeln im Nacken spürte. Ich drehte mich um, doch der Flur war leer. Als wir schließlich zurückkamen, um den Gefangenen zu überprüfen, stellten wir fest, dass seine Zelle leer war. Die Tür war weit geöffnet und die Ketten, die seine Hände gefesselt hatten, lagen auf dem Boden. »Was zum Teufel?«, rief mein Kollege und eilte in die Zelle. Es gab keine Anzeichen eines Ausbruchs. Keine Spuren, kein Blut, nichts. Es war, als ob er sich einfach in Luft aufgelöst hätte. »Das ist unmöglich«, sagte ich. Doch tief in mir wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Wir suchten die umliegenden Zellen ab, aber er war nirgendwo zu finden. Die anderen Insassen verhielten sich seltsam. Sie saßen einfach da, starrten in die Leere, als wüssten sie genau, was geschehen war, aber sie sagten nichts. Keiner von ihnen schrie oder rief nach Hilfe. Es war, als ob sie auf etwas warteten. »Wir müssen die Zentrale informieren«, sagte mein Kollege, aber das Funkgerät gab nur statisches Rauschen von sich. Kein Signal, keine Verbindung. Wir waren allein in der Anstalt und der Gefangene war verschwunden. Auf einmal hörten wir es. Verzerrte Stimmen, die aus den Gängen hallten. Zuerst dachten wir, es wären die anderen Insassen, aber die Stimmen klangen anders, fremdartig. Sie sprachen in einer Sprache, die wir nicht verstehen konnten, und doch wirkten sie unheimlich vertraut. Mein Kollege hielt inne, sein Gesicht bleich vor Angst. »Das sind keine Menschen«, flüsterte er. Die Stimmen schienen näher zu kommen, und obwohl wir niemanden sehen konnten, spürte ich eine Präsenz. Etwas war bei uns im Flur, etwas, das uns verfolgte. Die Dunkelheit schien dichter zu werden und meine Taschenlampe flackerte erneut. »Wir müssen hier raus«, flüsterte ich, aber die Stimmen ließen uns nicht los. Sie kamen näher, immer näher. Wir rannten los, durch die endlosen Gänge der Anstalt, verfolgt von den unheimlichen Stimmen, die uns in den Wahnsinn trieben. Mein Herz schlug schnell und ich spürte, wie die Panik in mir aufstieg. Doch egal, wohin wir rannten, die Stimmen waren immer da. Wir stießen auf einen der Wachen, der zusammengekauert in einer Ecke saß. Seine Augen waren weit aufgerissen und er murmelte unverständliche Worte vor sich hin. »Er ist hier. Er ist immer hier«, flüsterte er, als wir uns ihm näherten. Sein Gesicht war verzerrt vor Angst und es war offensichtlich, dass er den Verstand verloren hatte. Mein Kollege kniete sich zu ihm hinunter und versuchte, ihn zu beruhigen, aber der Wächter schüttelte nur den Kopf. Er kommt für uns alle«, wiederholte der Wächter, bevor er verstummte. Seine Augen waren leer und ich wusste, dass er in seinem eigenen Albtraum gefangen war. Mein Kollege zog mich am Arm. »Wir können ihm nicht helfen«, sagte er. »Wir müssen hier raus.« Doch tief in mir wusste ich, dass es keinen Ausweg gab. Wir waren gefangen, genau wie der Wächter, und bald würden wir den gleichen Wahnsinn erfahren. Wir versuchten, den Ausgang der Anstalt zu erreichen, doch jeder Gang, den wir nahmen, führte uns tiefer in das Gebäude hinein. Es war, als ob die Architektur der Anstalt sich verändert hatte, als ob sie uns absichtlich in die Irre führte. Die Flure waren endlos und die Dunkelheit wurde dichter. Das Licht unserer Taschenlampen war schwach und wir konnten kaum noch die Wände erkennen. »Wir sind im Kreis gelaufen«, sagte mein Kollege plötzlich, als wir an derselben Tür vorbeikamen, die wir bereits passiert hatten. »Das ist unmöglich.« Doch nichts an dieser Anstalt war mehr möglich. Die Dunkelheit hatte uns verschluckt und wir konnten den Ausgang nicht finden. Jeder Schritt, den wir machten, brachte uns tiefer in das Herz der Anstalt und die Stimmen waren immer da, flüsternd, lauernd. Wir stießen auf einen großen, leeren Raum, in dessen Mitte sich nichts als Dunkelheit befand. Doch als wir den Raum betraten, spürte ich sofort, dass wir nicht alleine waren. Die Schatten an den Wänden begannen sich zu bewegen, erst langsam, dann immer schneller, als ob sie auf uns zukrochen. Mein Kollege trat einen Schritt zurück, seine Taschenlampe zitterte in seiner Hand. »Da ist etwas in der Dunkelheit«, flüsterte er, und ich spürte es auch. Etwas beobachtete uns, etwas, das sich in den Schatten verbarg. Wir zogen unsere Waffen, obwohl wir beide wussten, dass uns das nichts nützen würde. Die Schatten wurden dichter und die Dunkelheit um uns herum schien lebendig zu werden. »Wir müssen hier raus«, rief ich. Doch mein Kollege konnte sich nicht bewegen. Er starrte auf die Schatten, unfähig, den Blick abzuwenden. Plötzlich hörten wir eine vertraute Stimme. »Ihr habt mich gesucht, nicht wahr?« Es war die Stimme des Gefangenen, der verschwunden war. Sie hallte durch den Raum, kam von allen Seiten und doch von nirgendwo. Mein Herz setzte einen Schlag aus. »Wo bist du?« rief ich in die Dunkelheit, aber die einzige Antwort war sein Lachen, tief und höhnisch. »Ich war die ganze Zeit hier«, flüsterte er, und in diesem Moment tauchte er aus den Schatten auf. Sein Gesicht war verzerrt, seine Augen glühten in einem unheimlichen Licht und sein Lächeln war das eines Wahnsinnigen. »Ihr dachtet, ihr könntet mich einsperren«, sagte er leise, »aber ich war es, der euch in diese Falle gelockt hat.« Die Dunkelheit um uns herum schien auf seinen Befehl zu reagieren. Sie zog sich zusammen und schloss uns ein. Mein Kollege begann zu schreien, als die Dunkelheit ihn erfasste. Ich sah zu, wie sie ihn verschlang, wie seine Schreie im Nichts verhallten. Ich versuchte, zu ihm zu rennen, doch meine Beine fühlten sich schwer an, als ob sie am Boden festgenagelt wären. Der Gefangene lachte, während die Dunkelheit um ihn herum wogte wie ein lebendiges Wesen. »Ihr habt es nicht verstanden«, flüsterte er. »Dies ist meine Welt. Ihr gehört jetzt mir.« Die Dunkelheit war überall. Sie drang in meinen Kopf ein, ließ mich Dinge sehen, die nicht real sein konnten. Gesichter, verzerrt und schmerzverzerrt, schwebten um mich herum. Schreie, die aus der Tiefe der Dunkelheit kamen, ließen meinen Verstand zerbrechen. Ich konnte nicht mehr denken, konnte nicht mehr klar sehen. Alles um mich herum war nur noch Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie lange ich rannte. Es könnte Minuten, Stunden oder Tage gewesen sein. Die Dunkelheit verfolgte mich und die Schreie meines Kollegen hallten in meinem Kopf wieder, immer wieder. Doch kein Gang führte nach draußen. Jeder Weg, den ich nahm, endete in einer Sackgasse oder führte mich zurück in denselben Raum. Es war, als ob die Anstalt selbst mich fangen wollte, als ob sie ein lebendiges Wesen war, das meine Flucht verhinderte. »Du kannst nicht entkommen«, flüsterte die Stimme des Gefangenen, immer in der Nähe, aber nie sichtbar. »Das hier ist dein neues Zuhause.« Ich fühlte, wie mein Verstand langsam nachgab. Die Dunkelheit kroch in meine Gedanken, ließ mich zweifeln, was real war und was nicht. Ich rannte weiter, doch mit jedem Schritt wusste ich, dass es keinen Ausweg gab. Irgendwann blieb ich stehen. Ich konnte nicht mehr. Mein Körper war erschöpft und mein Geist war gebrochen. Ich ließ die Waffe fallen, sie glitt aus meiner zitternden Hand und schlug dumpf auf den Boden. Die Dunkelheit war um mich herum, aber sie griff mich nicht mehr an. Sie war da, beobachtete mich, wartete auf den Moment, in dem ich aufgeben würde. Und ich wusste, dass dieser Moment gekommen war. Die Stimme des Gefangenen hallte erneut durch den Raum. »Jetzt verstehst du«, sagte er sanft. »Du gehörst jetzt mir. Für immer.« Ich sank auf die Knie, unfähig, mich zu wehren. Die Dunkelheit schloss sich um mich und ich fühlte, wie sie mich in sich aufnahm. Es gab keinen Schmerz, nur die Kälte und die allgegenwärtige Leere. In der Dunkelheit, kurz bevor alles erlosch, hörte ich das Funkgerät auf meinem Gürtel auf einmal aufleben. »Einheit 47, bitte komm! Einheit 47!« Die Stimme der Zentrale war klar, aber sie war so weit weg. Es war, als ob sie mich aus einer anderen Welt rief. Ich wollte antworten, wollte ihnen sagen, dass ich hier war, aber meine Stimme versagte. Die Dunkelheit hatte mich verschlungen und mit einem letzten Atemzug ließ ich alles los. Die Anstalt hatte mich, genau wie sie alle anderen vor mir hatte. Und ich wusste, dass ich nie wieder zurückkehren würde.